Gut, im historischen Teil fangen wir jetzt in der Zeit 77 bis 82 an, also der Zeit zwischen der zweiten Konsolengeneration und dem zweiten Konsolencrash, Crash der Spieleindustrie, der Konsolenspielindustrie. Wie immer aber fangen wir erst mit der Technikgeschichte an, so ein paar Tupfer der Technologien, die in der Zeit in die Welt gekommen sind, also insbesondere Medientechnologien und kulturgeschichtliche Einflüsse, die sich dann in Spielen wiederfinden, auch wenn das lange Zeit als wenig relevant angesehen wurde. Vielleicht die wichtigste technische Revolution der Zeit war der Walkman, also vielleicht kulturhistorisch vielleicht eher so die Revolution, weil die Diskussion damals losging. Also ich meine, Sie müssen ja sehen, wo kommt die Musik her, einerseits aus den Tonbändern, dann die Tonkassetten, das war in Ordnung, weil es so im Kinderzimmer oder im öffentlichen Raum, im Wohnzimmer fand das statt, oder die Schallplatte, auch das beschallte halt einen ganzen Raum. So, das heißt, Musik und Tonaufnahmen waren soziales Erleben, beziehungsweise man musste den Raum leeren, um es für sich zu haben. So ein bisschen so die Aufnahme eines Konzertes, auch da hört man gemeinsam sich die Musik an. Also Musik war in der Regel nichts Privates. So, und jetzt ändert sich das mit dem Walkman, der 1979 von Sony vermarktet wird, im Grunde genommen ein tragbarer Kassettenabspielgerät, was aber hier vermarktet wird, als hier, schau mal, jeder kann so seine Musik hören, die er will, sogar dieses Pärchen, die können zusammenfahren und gemeinsam an einem Walkman mit zwei Kopfhörern irgendwie hören, gerade auf Rollerskater ist total beliebt, wenn dann einer schneller ist und so, aber anyway, also man wurde zumindest vermarktet als Möglichkeit, gemeinsam Musik zu genießen, während man unterwegs ist. Die Kulturkritiker sahen aber erneut den Untergang des Abendlandes, weil die Menschen vereinsamen und niemand ja mehr mit anderen reden muss, weil ja jeder nur noch in seinem Walkman sitzt. Und der Walkman wurde zu so einem Synonym für autistische Medienerlebnisse, die man nicht mehr mit anderen teilt. Also ein zutiefst antisoziales Gerät. Das sind so Diskussionen, mit denen haben sie es nicht mehr zu tun, weil da, also der Rückzugskampf war natürlich nicht zu gewinnen und irgendwann hat man eingesehen, dass die Dinge halt bleiben werden und man sie nicht einfach vom Markt kriegt. Und sie wurden dann immer besser und die Batteriezeit hielt an und die Tonqualität stieg und die Kopfhörer wurden dann kleiner. Und inzwischen, wie gesagt, ich stelle Ihnen ja hier immer so Technologien vor, die ja inzwischen immer eine App ist in Ihrem Smartphone, aber das entsteht hier Ende der 70er Jahre als neue Art und Weise, sich mit Medien auseinanderzusetzen. In der Regel halt, ne, so ein Zeichen, man sitzt dann in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder im Bus und hört seine Musik und kümmert sich nicht um die anderen. Dass man mit den anderen nicht mehr interagiert, weil man ja auch draußen ist aus der Welt. Also diese Vorstellung, die dann auch durch tragbare Spielkonsolen natürlich auch befördert wird, und was man heute kennt, wenn man Leute in Wartezeiten, in Transiträumen trifft, dass die sich halt mit ihrem Medium beschäftigen, das beginnt hier in dieser Zeit. Gleichzeitig in den 70ern kommt die VHS-Kassette raus, also das Video Home System, als Möglichkeit, Kinofilme nach Hause zu bringen, weil man die käuflich erwerben kann, und Filme aufzuzeichnen, die zu spät im Fernsehen laufen. Die meisten Menschen haben es als Abspielgerät benutzt, zum einen, weil die Aufnahmefunktion sehr kompliziert war technisch und man letztlich diese Filme nicht so dringend sehen wollte, und die man sehen wollte, waren dann doch eher die kommerziellen Großproduktionen, die man aus den Videotheken bekam. Aber es hatte zwei ganz wesentliche Effekte, diese Kassetten. Zum einen, dass marginalisierte Filmgenres plötzlich gespitzt werden. Also Genres, die es nicht in die Kinos schaffen, Exploitation-Film, bestimmte Formen von Horrorfilm, Pornos waren ganz groß als Genre, weil auch die ja nur in ganz bestimmten Kinos liefen, die dann auch noch sozial geächtet sind. Und man hatte plötzlich die Möglichkeit, aus den Videotheken sich solche Filme nach Hause zu holen. Also einerseits Erwachsenenunterhaltung, andererseits also Erotikfilme oder Horrorfilme. Oder spezielle ausländische Produktionen, die auch da nicht den Weg in die heimischen Kinos fanden. Das ist eine famose Möglichkeit und sorgt auch für die Diversifizierung des Filmangebots. Das andere ist die zeitliche Entkopplung vom Fernsehprogrammangebot als theoretische Möglichkeit. Also man musste halt nicht mehr bis 23.30 Uhr warten, um das klassische Musikkonzert live zu übertragen, zu sehen. Oder irgendeben marginalisierte Fernsehangebote, die bevorzugt mitten in der Nacht laufen, wo nur noch wenige einschalten. Sondern konnte sagen, es war mir egal, wann die ihren Krimi senden oder wann die ihre Serie senden oder ob ich dann da bin oder nicht. Ich muss nicht mehr synchron mit der Sendeanstalt sein. Auch das ist, inzwischen haben wir es durch Video on Demand deutlich stärker oder sowas wie Netflix, wo sie ihre Serie halt schauen können, wann immer und wo immer sie wollen. Theoretisch und technisch war das möglich ab 1976, wurde von einigen auch genutzt, aber eben nicht massenmedial. Und das andere ist, die direkte Konkurrenz sind die Computerspiele, nämlich diese Home Entertainment System, Video Home System. Der Fernseher, der bis dahin halt sehr stark genutzt werden konnte, also um 20 Uhr lief dann die Tagesschau um 19 Uhr heute, also der strukturierte den Raum und die Zeit sehr stark, der Fernseher. Also auch die Lebenszeit der Leute, es wurde gegessen, dass man danach dann Fernsehen gucken konnte oder dass die Kinder ins Bett gehen, bevor dann die Abendsendung losgeht. Das sind ja alles so Effekte, die ein zeitlich getaktetes Programmangebot im Fernsehen hat, und auch das Wohnzimmer wurde eingerichtet, dass man drumherum saß. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal gesprochen. So, jetzt haben wir hier plötzlich die Möglichkeit, uns ein bisschen räumlich und zeitlich von dem Medienangebot zu trennen. Und das sorgt dann dafür, dass die Bildschirmzeit, die man am Fernseher verbringt, halt entweder vor dem Video oder vor den Videospielen stattfand, was dann in den 80er Jahren tatsächlich auch zu so einem Konkurrenzverhältnis geführt hat. Andere technische Erweiterungen, die wir in den vorigen Vorlesungen in den Wurzeln kennengelernt haben, sind die Homecomputer, also ausgehend von letztlich von den Mikroprozessoren von Intel, die dann zu dem Altair führten, also dem ersten Bastelkit für Homecomputer, die dann von Apple und anderen aufgegriffen wurden als irgendwie finanzierbare, aber nicht so frickelig zu bauende Computer. Das explodierte in den späten 70ern, in den frühen 80ern, insofern, dass es ganz, ganz viele Angebote auf dem Markt gab. Das hat große Probleme, weil diese Angebote untereinander nicht kompatibel waren, sodass man, wenn man zum Beispiel ein Spiel schreiben will oder irgendeine andere Anwendung, die dann für so problemlos für ein Dutzend verschiedener Computersysteme schreiben musste und auch nicht exportieren. Es war nicht so, aus dem Compiler, dann exportiere es halt nochmal schnell für den. In der Regel musste das auch noch neu geschrieben werden, weil die Assembler-Sätze, die Programmiersprachen, alles war unterschiedlich. Sie sehen hier die erfolgreichsten Geräte aus Sicht der Spielegeschichte, der Apple II, der BBC Micro von 81, ein englisches Gerät, was auch dort in Schulen verteilt und eingesetzt wurde und für sehr viele so die erste Erfahrung mit Computern überhaupt war. Dann der Sinclair ZX81 und ZX Spectrum von Lord Sinclair rausgebracht, also später Lord. Homecomputer, die sehr finanzierbar waren, im Gegensatz zum BBC Micro, der verhältnismäßig teuer war. Und der im europäischen Markt verbreitete Commodore, erstmal VC20, VIC hieß er im Englischen, das hat man ins Deutsche nicht übersetzt, aus verständlichen Gründen. Man wollte keinen Computer VIC20 nennen, also hat man ihn dann VC genannt, wie den Volkswagen halt den Volkscomputer. Das war ein netter Versuch, der war ein Achtungserfolg, aber es kam ein Jahr später, kam dann der C64 raus. Also es war so die Anzahl der Kilobyte, 64 Kilobyte Speicher hatte der, und das wurde zu so einem mythischen Gerät der 80er Jahre, in Deutschland vor allem, aber in Europa insgesamt, und das ist so eine der wichtigeren Spielecomputer der 80er Jahre, und dann 3 Jahre später kam der Amiga raus, mit dem dann letztlich auch die Homecomputerzeit in den 90ern zu Ende gehen wird. Aber das sind Systeme, die wir in der Vorlesung noch ein paar Mal sehen werden, beziehungsweise Spiele dafür sehen werden, weil dort auch sehr innovativ gearbeitet wurde. Insbesondere, weil der Zugang zu Computern dadurch so billig wird, dass ganz viele Menschen einsteigen und sagen, hey, ich habe eine tolle Spielidee, die realisiere ich einfach mal. Und diese Idee, dass Kreativität aus vielen Köpfen kommt und nicht aus einigen wenigen Genien, genialen Menschen, sondern einfach viele Leute, die einfach mal was reinsetzen, und dann gibt es einige kluge Menschen, die diese Einflüsse aufnehmen und auch zusammenführen zu neuen Werken, aber die bedienen sich halt aus so einem großen Pool an kleineren Ideen, die vielleicht auch nicht so erfolgreich sind. Das kann man in der Technikgeschichte auch immer wieder sehen. Das ist eben, wenn man draufschaut, eine geniale Erfindung häufig, also einfach eine geniale Fortsetzung bekannter Erfindungen war und vielleicht so den kleinen Punkt weitergetrieben hat, damit es sich so verbreitete, wie es sich verbreitete. Und das macht Homecomputer und die Programmiersprachen wie BASIC, Beginners All Symbolic Instruction Code, der sehr zugänglich als eine sehr zugängliche Programmiersprache, macht es so wichtig, weil damit dieser Pool an kreativen Kleinideen überhaupt erst entstehen kann. Und das ist einer der Gründe, warum in den 80er Jahren die Spieleentwicklung eben auch so vielfältig war, weil es so viele Menschen gab, die einfach mitmachen konnten, und manche haben dann den Sprung gemacht, zu sagen, okay, jetzt veröffentliche ich das einfach mal. Was anderes entsteht auch, was jetzt sozusagen unabhängig von den Spielen ist, ist das sogenannte Newsnet oder Newsgroups, von Tom Truscott an der Duke University 1979 eingeführt. Sie haben ja das frühe ARPANET, habe ich Ihnen erzählt, diese Vernetzung von Computern, was dann auch das Internet jetzt, also das ARPANET schließt sich ja ans Internet an ab 1974, aber es gibt es weiter als Universitätsnetz. Und was Sie hier haben ist, es gibt jemanden, der möchte gerne über einen Film sprechen oder über ein Rockkonzert oder der möchte Programmcode austauschen oder über ein Buch reden, über Politik, über das Wetter, was auch immer. Und das kann er jetzt lokal bei sich machen, indem er das irgendwo raufschreibt auf so ein Bulletin Board und dann können andere das lesen. Das ist wie so ein schwarzes Brett. Und was Tom Truscott schreibt, ist ein kleines Programm, was dafür sorgt, dass die Rechner, die miteinander vernetzt sind, über Nacht all diese Nachrichten holen und auf ihren Rechner spiegeln. Und das ist der Beginn des Usenets, was dafür sorgt, dass Nachrichten über das ganze ARPANET verbreitet werden. Egal, wo Sie was posten, es wird in dem gesamten ARPANET, was dieses Newsnet benutzte, lesbar. Und man konnte es beantworten. Sie kennen das heute noch, das sind Newsgroups. Und also das ist ja heute alles Teil des World Wide Webs geworden. Das war damals ein eigenes Protokoll und auch eine eigene Anwendung und so. Das ist alles inzwischen Teil des World Wide Web. Aber Sie kennen diese Foren, heißt es noch. Und Google hat die irgendwann mal alle aufgekauft, rückwirkend bis 1982, glaube ich. Da können Sie das dann alles archivieren. Das sind diese berühmten Google Groups, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Nur benutzt es heutzutage kaum noch jemand, weil es eben inzwischen bessere Schnittstellen gibt. Aber diese Idee, sich mit fremden Menschen zu unterhalten über Themen, die einen interessieren, und zum größten Teil eben auch unzensiert, das entsteht hier. Ursprünglich eben das Usenet ist noch moderiert. Jede Gruppe hat einen Moderator, der dann auch sagen kann, das kommt rein, das kommt nicht. Einige Jahre später gibt es dann die unzensierte Fassung und die machen aus dem Internet das, was dann auch gefürchtet wurde, ein Ort, in dem freie Rede nicht gebremst werden kann, auch wenn sie den Weg oder die Grenze zur Illegalität überschreitet und man dann über Drogen redet, über sexuellen Missbrauch und Dinge, die vielleicht andere Leute nicht lesen wollen oder nicht lesen dürfen, wie man Bomben baut und wie man Drogen mischt. Das sind so Themen, die dann später besprochen werden, nicht nur, aber auch ganze Fragen eben der sexuellen Aufklärung, Sexualität, Ausleben sexueller Fantasien und so, das wird alles dann später in dem Newsnet irgendwie diskutiert. Inzwischen ist es im Internet, also es ist halt weiterhin nicht zu bremsen, selbst wenn man es zensiert, dann kommt man irgendwie anders ran. Es entsteht hier aber zum ersten Mal, dass man es als Kommunikationsmedium, wo einer mit beliebig vielen Menschen reden kann. Wir hatten ja E-Mails schon gesehen, da kann man mit einem anderen sprechen oder an 10 Leute eine Mail schicken. Hier haben Sie eine potenziell beliebig große Leserschaft. Also im Grunde genommen sorgt es dafür, dass jeder, der da mitmacht, ein Massenmedium bedienen kann. Und das ist das Revolutionäre an dieser Entwicklung, dass Massenmedien bis dahin ja eine Masse erstmal schaffen, indem einige wenige die Mittel haben, eine Zeitung zu verlegen, die zu verteilen und dann irgendwie zu refinanzieren, ein Radio oder einen Fernsehsender zu betreiben und einen großen Kundenkreis zu erreichen. Das war aber normalen Menschen nicht möglich. Die konnten mal einen Leserbrief schreiben oder vielleicht hatten sie mal eine Minute einen Auftritt in einer Radiosendung, aber es war keineswegs ein Medium, wo jeder mit jedem reden konnte. Das Internet macht es möglich, zumindest für die, die angeschlossen sind. Und wir leben inzwischen in der Welt, in der das selbstverständlich ist, dass Ihre Webseite, Sie brauchen bitte eine Datenschutzgrundverordnung, entsprechende Bestätigung, dass Sie sich an die ganzen Gesetze halten, weil jeder, der eine Website im Netz hat, ist eigentlich ein Besitzer eines Massenmediums. Sie können damit eine große Menge erreichen, manche schaffen das ja auch sehr erfolgreich. Das beginnt eigentlich, also technisch die Grundlagen lagen, aber es beginnt mit so Initiativen wie diesem Usenet. Das ARPANET 1980 sieht so aus, weiterhin sehr amerikanisch, Ost- und Westküste sind verbunden, die Flyover-States in der Mitte, also da, wo die Trump-Wähler sitzen, die sind auch in der Kommunikationswelt deutlich abgehängt vom Rest der Welt, zum Teil aus selbstgewählter Einsamkeit, weil sie mit diesem ganzen technischen Krams nichts zu tun haben wollen, zum Teil einfach, weil es sich nicht lohnt, dort wirklich große Knoten aufzubauen. Es gibt aber auch keine wichtigen Universitäten oder Forschungseinrichtungen im Binnenland. Das gruppiert sich ja in den USA weitgehend auf die Küstenregionen. Und das kann man an dem ARPANET, was parallel zum Telefonnetz, und das Telefonnetz läuft parallel zu den Telegrafenleitungen, die parallel zur Eisenbahn gelaufen sind. Also da kann man das eigentlich recht schön sehen, auch die Besiedlungs-, also wie, es gab die Leute, die sind im Osten geblieben und dann gibt es die, die sind nach Westen gelaufen bis zur Küste. Und das ist ja so eine Gruppe, in die Amerika bis heute gespalten ist. So sieht es in 1980 aus, aber das Internet fängt langsam an, als Alternative bzw. als Erweiterung des ARPANETs in andere Netze. Nicht Internetworking vernetzt verschiedene Netze. Es gibt aber nicht so viele verschiedene Alternativen oder verschiedene andere Netze. Das ARPANET ist da immer noch die große Nummer 1980. 81 entdeckt, oder in den 80ern entdeckt IBM, dass es einen Riesenmarkt gibt, den sie total verpennt haben, weil IBM sich ja so traditionell als Büromaschinenhersteller sieht, der Hardware vermietet und die Software verschenkt und den Wartungsvertrag als Knebelvertrag formuliert, sodass einmal IBM immer IBM bedeutet. Und sie gingen davon aus, dass sie eigentlich alle relevanten Geschäftsfelder mit ihrem System 360 abgedeckt haben. Und dann sehen sie, es gibt diesen Homecomputermarkt, der wächst und wächst. Anfangs dachte man, es ist nur eine Spielerei von ein paar Enthusiasten, aber man sah plötzlich durch Apple und durch andere Hersteller, dass auch die ersten Homecomputer in Büros wanderten. Also auf so einem Schreibtisch sah man dann plötzlich einen Apple mit VisiCalc und solchen Programmen. Und da wurden sie dann hellhörig und sagten, Moment, das ist unser Geschäftsfeld, da müssen wir was tun, und gingen mit ihrer gesamten Marktmacht rein. Und sie hatten einerseits sehr großes technisches Know-how, andererseits die Vertriebswege in die Unternehmen, denen haben sie ja eh schon das Großgerät im Keller, im Rechenzentrum verkauft oder vermietet. Ich glaube, zu der Zeit mussten sie zum Teil verkaufen, weil es so ein Trust-Verfahren gab. Aber im Wesentlichen haben die Firmen das gemietet. Und hatten also schon die Vertreter, Händler, Kontakte und haben gesagt, hey, wir haben hier was Neues, kauft euch kein Apple oder kauft euch nicht diese billigen Homecomputer, die taugen alle nichts, wir machen dann was Richtiges. Und das kam dann auch raus, 1981 der IBM PC mit hier zwei Floppy-Disk-Laufwerken, Tastatur, schönen Röhrenmonitor, toller Software und ein Betriebssystem, was sich darum kümmerte, dass die Software geladen und ausgeführt wurde. Das hat IBM nicht selber geschrieben, weil sie sich mit Software nicht so, also die Namen sind nicht so wichtig, gingen also zu dieser jungen Firma Microsoft, die ja schon auf seit Mitte der 70er Jahre so für Hobbyisten Software verkaufte. Die war total überrascht. Es gibt auch so einen schönen Bericht, wie Bill Gates und Paul Allen, die wussten, es kommt IBM, das ist ein wichtiger Deal, müssen wir uns hübsch machen. Da haben die sich in Anzug und Krawatte geschmissen und waren ja sonst eher so die T-Shirt- und Jeansträger. Und die von IBM sagten, wir gehen jetzt in diese kreativen Garagenfirmen, da müssen wir uns so ein bisschen anpassen. Und die haben sich dann so zerrissene T-Shirts und Jeans angezogen. Und so saß man sich da gegenüber, hat groß gelacht, dass man gesehen hat, okay, beide haben sich Mühe gegeben, die Kultur des jeweils anderen zu verstehen. Und haben den Deal ihres Lebens abgeschlossen. Microsoft hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Betriebssystem am Start, also haben sie schnell eins eingekauft von einem Freund für $500 oder so, das Quick and Dirty DOS hieß es, QD-DOS, was halt so schnell zusammengestückt war, und damit leben wir ja bis heute mit dieser Eigenart, dass Microsoft-Produkte nicht so stabil und robust sind, wie es nach außen erscheint. Microsoft, wie gesagt, schließt den Deal ihres Lebens ab, das IBM völlig unterschätzt, weil dieser Deal, weil IBM hätte die ja locker kaufen können, sagen, hier, ihr seid jetzt Teil von IBM. Ich glaube, sie wollten nicht verkaufen, aber sie hätten sich natürlich sowas kaufen können. Sie haben aber einen Lizenzvertrag mit Microsoft abgeschlossen, gesagt, ihr liefert für unsere tolle Maschine, da liefert ihr dieses Software, nennt ihr das, macht das mal. Und das ist der Untergang von IBM, oder der Niedergang von IBM beginnt hier. Und natürlich an dem Umstand, dass IBM-PCs tolle Geräte waren, aber sündhaft teuer im Vergleich zur Konkurrenz. Hier sehen Sie mal die Ausstattung. Ein 8088er Prozessor mit 8-Bit-Datenbus, da können 8-Bit gleichzeitig übertragen werden. Das Neueste, was Intel zu bieten hatte. 64 Kilobyte Hauptspeicher, nur dass Sie mal wissen, Kilobyte, das sind 1024 Byte. Also Sie können 64 DIN A4-Seiten in diesem Speicher halten. Das ist richtig viel für die Zeit. Sie können ihn sogar aufrüsten auf 256 oder sogar 640 Kilobyte. Es gibt den berühmten Satz von Bill Gates, so viel braucht kein Mensch, niemals. Das ganze Betriebssystem war so aufgebaut, dass jenseits dieser 640 Kilobyte auch ganz andere Sachen passierten. Auch das ist so ein Ding, da haben wir uns die ganzen 80er drüber gefreut und die 90er auch noch, dass Bill Gates 1981 gesagt hat, mehr als 640 Kilobyte braucht kein Mensch. Aber auch da ist die Technikgeschichte voll von famous last words oder so berühmten Prophezeiungen über den weiteren Gang der Zukunft. Man braucht nur 5 Computer, niemand braucht Homecomputer etc. Also es braucht, warum brauchen Privatmenschen einen Computer? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Genau das gab es auch als These. So, wir haben einen monochromen Bildschirm mit 24 Zeilen a 80 Zeichen, weil auf den Lochkarten 80 Zeichen vorgesehen waren. Das kommt noch aus Zeiten der Schreibmaschine. Und das wird einfach so übertragen mit 320 x 200 Pixeln, Prozessortakt von 4,7 MHz, 2 Floppy-Laufwerken und einer optionalen 10 MB Festplatte. Das war aber richtig teuer, wenn Sie 10 MB Speicher haben wollen für die ganzen Briefe. Aber das dauert eine Zeit, wenn man mit 64 KB Arbeitsspeicher arbeitet, bis man 10 MB füllt. Also das war auch wirklich bequem Platz. So, my own IBM Computer, imagine that. Hier sehen Sie die Werbung. Mal wieder Frauen in der Technik als Werbung, aber hier ganz klar eine Funktionsträgerin, nämlich das Sekretariat wird anvisiert. Man sagt jetzt nicht, der CIO soll einen Computer haben, sondern das Vorzimmer braucht einen Computer, um die Briefe zu schreiben, um die ganzen Buchhaltungen und Abrechnungen vorzubereiten. Und das ist ein, naja, traditionell auch nicht, aber das ist ein Beruf, in dem dann irgendwann die Frauen gewandert sind, nachdem die Sekretäre den Laden verlassen hatten, wurden Sekretärinnen eingestellt, zum Teil während der Kriegszeit, als die Männer alle an der Front waren, hat man das zunehmend zu einem Frauenberuf gemacht und dann festgestellt, dass also Frauen dort auch qualitativ besser arbeiten als Männer, wie in mehreren Bereichen, und deswegen wurde das, die Sekretärin plötzlich als Frauenberuf gesehen. Also es ist nicht das Gleiche, ich habe Ihnen ja schon viel Computerspielwerbung gezeigt mit leicht bekleideten Frauen, die gerne in hochhackigen Schuhen an so einem Luftschutz-Shooter stehen. Das zielt natürlich auf das männliche Publikum. Hier zielt es auch aufs männliche Publikum, aber nicht, weil sie objektifiziert wird als Frauenkörper, sondern sie wird sozusagen objektifiziert als Funktionsträgerin innerhalb der Unternehmenshierarchie, die Investitionsentscheidung traf, aber dann doch der meist männliche Firmeneigentümer. So, das sind Entwicklungen bis 82. Das begleitet uns die 80er Jahre noch weiter, so die Personalisierung der Computer, Homecomputer. IBM sieht überhaupt kein Spielpotenzial drin. Es gibt ein paar Spiele auf dem IBM-PC, also verblüffen viele sogar dafür, dass es eine reine Büromaschine ohne Soundausgabe mit mieser Grafik ist, also monochrom, meistens blau auf schwarz oder Bernstein auf schwarz. Hängt aber von der Monitorfarbe ab und nicht von der Grafikkarte. Es geht darum, Zahlen zu verarbeiten und irgendwie frühe Textverarbeitung dann zu betreiben. So, in dieser kurzen Zeit, kulturgeschichtlich passiert auch einiges, was bis heute nachhallt. Das eine ist die erste Episode von Star Wars, und damals war es auch die erste Episode von Star Wars, also dieser Crawl, dass da Episode 4 stand, das kam erst später. George Lucas hat tatsächlich größer geplant, aber nicht wirklich damit gerechnet, dass das so ein Riesenerfolg wird. Aber es ist ja so ein modernes Märchen als Geschichte, also ja nicht mehr so reine Science Fiction, Science Fantasy nennt man das ja dann, in der Magie halt die Macht ist und wo Ritter mit Drachen kämpfen, um Prinzessinnen zu befreien. Also es hat ganz viele klassische Märchenanleihen, die dort einfach in so eine Weltraumgeschichte übersetzt werden, und das ist einfach so eine Riesenwelt geworden, also wie Disney inzwischen ja früher LucasArts damit umging, war allerdings auch also ziemlich entspannt. Man sieht irgendwie ein, dass diese Geschichte so groß ist, dass man nicht jeden Fan verklagen kann, der das irgendwie zitiert oder remixed oder remashed. Ein paar Fans kann man schon verklagen, die dann irgendwie eine bessere Edition rausgeben, als man es selber schafft, aber die meisten Fanprodukte werden hier zumindest toleriert, was nicht jeder Franchise-Inhaber macht. Also Star Trek, Paramount ging irgendwann und klagte reihenweise Fanseiten nieder. Star Wars und also LucasArts hat es nicht gemacht und Disney bislang ja auch nicht. In der Zeit entstehen Computergrafiken. In Star Wars habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Weiß ich gar nicht. Also diese Vektorgrafik, die berühmte Szene, wo man sich fragt, wie kann eine Gesellschaft, die solche Raumschiffe und solche Technologien hat, mit so epischer Grafik auskommen? Alien, den Film habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal von erzählt, als eben so ein Horror-Science-Fiction-Film. Er arbeitet mit Computergrafik. The Black Hole arbeitet mit Computergrafik. Also es gibt eine Menge Grafiken in der Zeit, die, genau, ich glaube, ich habe Ihnen das alles gezeigt in der Grafikvorlesung. Irgendwie habe ich das Gefühl, das schon mal alles aufgelegt zu haben hier. Die arbeiten mit frühen Vektorgrafiken und oder frühen Rastergrafiken in Form von solchen Wireframes. Im Film ist die Geburtsstunde der Computergrafik, also jetzt wird es allmählich zum Normalfall im fantastischen Film, also gerade im Science-Fiction-Film, der so ein bisschen seine Technik ausstellen will, da nimmt man dann halt auch gerne mal Computergrafik. Es gibt, Looker ist ein völlig belangloser Film, in dem sich irgendwelche, ich glaube irgendwelche Jungs soll ihre Traumfrau am Computer erschaffen und die dann also virtuell erzeugt wird, so ein Spin-off von Westworld, halt so ein bisschen für Teenager, der aber mit einer realistischeren im Vergleich zum bisherigen humanoiden Figur in der Computergrafik daherkommt. Star Trek 2 ist eher ein Meilenstein, weil sie dort eben eine so eine, das ist glaube ich die erste Sequenz, die in der Diegese der Welt stattfinden soll. Also es soll keine Computervisualisierung innerhalb der Spielwelt sein, wie wir das in den Filmen davor hatten, also wo ja immer die Menschen auf einen Computerbildschirm gucken, der ihnen fantastische grafische Bilder rausgibt, sondern hier schauen die Menschen in den Weltraum und sehen, wie ein Mond sich plötzlich in einen urbaren, bewohnbaren Planeten verwandelt. So, und das ist von der Darstellung her also eine ganz neue Form des Realismus, was so Grafiken angeht. Das erscheint 1982 in Star Trek 2 und 82 kommt Tron raus als Computergrafikfilm, der halt floppte. Also nicht floppte, aber nicht der große Erfolg war und dann Computergrafik erstmal als Kassengift gesehen wurde, weil das so ein merkwürdiger Film war, dass man dachte, es liegt an dieser vielen Computergrafik und an dieser komischen Story, wir sollten mal darauf verzichten. Wir beobachten ja so die Entwicklung der Computergrafik parallel zu unseren kulturhistorischen Betrachtungen und das sind so Meilensteine, die man hier kennen sollte, wenn Sie sich dafür interessieren, wie eigentlich Visual Effects im Film zu dem geworden sind, was sie heute sind. So, der Endzeit-Film, also Endzeit-Stories kennen wir ja auch schon in der Science-Fiction-Subgenre, solche so The Last Man oder so, habe ich Ihnen ja schon ein paar Bücher davon erzählt. Mad Max als Figur taucht 1979 aus mit Mel Gibson als Hauptdarsteller, also so eine Welt nach der großen Katastrophe, wie auch immer die ausgesehen hat und wie sich eine Gesellschaft neu orientieren muss, wenn die großen kulturellen und sozialen Strukturen zusammengebrochen sind. Also es geht dann wieder sehr archaisch zu mit irgendwelchen Stämmen, die gegeneinander kämpfen und jeder kämpft um knappe Ressourcen, meistens Wasser und Nahrung, manchmal auch Frauen. Das wird in dem neuesten Mad Max ja dann auch noch thematisiert. Und das sind so Zukunftswelten, die gerne aufgegriffen werden in kulturpessimistischen Zeiten. Also jetzt derzeit ist es ja sehr beliebt, ob es jetzt die Zombie-Apokalypse oder irgendeine Apokalypse wird immer irgendwie aufbeschworen und dann wird das Setting in diese Welt verlegt, weil das mit so einer Endzeitstimmung korrespondiert, so dieses Gefühl, es geht ja sowieso alles den Bach runter, dann können wir uns jetzt schon mal überlegen, wie es danach aussieht, sodass das immer eine sichere Bank ist, mit irgendeinem postapokalyptischen Szenario rauszukommen. Und das wird hier visuell erstmalig mit großem Erfolg in Mad Max thematisiert. Ach, hier ist dann Alien, der Film von 79 von Ridley Scott. Das Bild ist eigentlich ein so Halbtreffen, weil Alien, der Film selber, ist sehr düster gehalten. Das ist, glaube ich, auch so ein Still, also in dem Sie zum Teil die Setting, also den Hintergrund sehen können, wo die Besatzung auf einem fremden Planeten halt einen Notruf eines Raumschiffs findet, dann merken sie, dass dieses Alien dort halt irgendwie diese ganze Mannschaft umgebracht hat. Sie nehmen eins mit, ungewollterweise auf ihr Raumschiff und die ganze Besatzung wird ausgelöscht. Und es hat klassische Horrorfilme, also dieses Monster, das Monströse, den Slasher-Film, wo dann also einer nach dem anderen dann durch dieses Monster erledigt wird, was man aber auch nie so richtig zu Gesicht bekommt. Und das Ganze spielt im Weltraum, allerdings nicht in so einem klinischen Weltraum, wie wir es aus Star Wars kennen, wie wir es aus Star Trek kennen und aus vielen Science-Fiction-Filmen, auch 2001, wo ja jeder Winkel ausgeleuchtet und aufgeräumt ist. Die Raumschiffe in Alien sind irgendwie runtergekommen, verdreckte, ölige Maschinen, in denen die Menschen auch nur so ihre Orte haben, in denen sie sich wohlfühlen, und in vielen Bereichen, da geht man lieber nicht hin. Und das ist so eine Form des Umgangs mit dem Science Fiction, die man bis dahin eher ungewohnt fand. Das ist nämlich so ein Gegenentwurf zu den Utopien, in denen Technik auch immer irgendwie eine bessere Gesellschaft bedeutet im Weltraum. Und wir haben das ja in einem Science-Fiction-Film gesehen, der sich meistens auf der Erde stattfindet, also irgendwelche dystopischen Entwürfe auf der Welt. Hier plötzlich haben wir es mit dystopischen Entwürfen im Weltraum zu tun. Das kennzeichnet so ein bisschen manche der progressiveren Science-Fiction-Weltraumfilme der Zeit, und Alien ist da bis heute ja eine Franchise, die sehr erfolgreich immer wieder neue Ableger produziert. Slasher-Filme, die mit dem Texas Chainsaw Massacre den Horrorfilm bereichert haben, werden in den 80ern ganz beliebt durch Filme so wie Halloween mit mehreren Fortsetzungen, Friday the 13th oder My Bloody Valentine. Immer diese Idee, es gibt einen verrückten Serienkiller, der dann häufig auch noch irgendwelche Masken trägt oder komischen Namen hat oder mit bestimmten Waffen immer vorgeht, der grundlos massenhaft Teenager umbringt und das Ganze also als Chiffre nutzt, um verschiedene Lebensentwürfe zu bewerten. Gerade Teenager-Lebensentwürfe, die durch die sexuelle Revolution ja auch ganz und Rockmusik und Rock'n'Roll-Musik dann ja ganz anders sich zu ihren Eltern und den elterlichen Entwürfen verhalten, werden da, also es gilt ja so die alte Regel, wer sexuell aktiv ist in den Filmen, stirbt als allererstes, Frauen bevorzugt, also wenn Frauen sexuell aktiv sind, die werden als allererstes in den Keller gelockt, Männer, die zu eitel sind oder die nicht sportlich sind oder die in irgendeiner Form eine der Charaktersünden haben, werden auch umgebracht, und am Ende überlebt eine unschuldige Frau, die entweder den Killer dann umbringt oder die Polizei verständigen kann. Und damit, also wenn man das mal aus der manifesten Ebene rausgeht, also ist der Film ja belanglos, aber wenn man auf so eine latente Bedeutungsebene schaut, geht es schon darum, dass bestimmte charakterliche Eignungen als überlebensfähig dargestellt werden und andere nicht. Und das macht diese Filme also ein bisschen wie das Rotkäppchen-Märchen, was ja auch geschrieben wurde, um Mädchen klarzumachen, komm nicht vom rechten Weg ab und lass dich nicht auf diese Wölfe ein, die dich da in den Wald locken wollen, weil sie dich sonst fressen. Das war als Märchen ja ganz klar mit einem pädagogischen Auftrag geschrieben und das Ende auch so ausgewählt, dass das Mädchen, was vom Weg abkommt, halt auch nicht überleben kann. Die Gebrüder Grimms haben es ja dann umgeschrieben, damit es nicht so schlimm ist. Aber das Rotkäppchen selber ist ein pädagogisches Märchen und das sind pädagogische Filme. Und das haben auch alle verstanden, also vermutlich, die so den zweiten oder dritten gesehen haben, dass es ein Muster gibt, was ja dann doch gut korrespondiert mit dem, was die Gesellschaft den Jugendlichen immer schon sagen wollte. Und dann kann man es gut parodieren oder man kann es gut aufnehmen. Oder also es gibt einfach so einen Genre-Liebhaber, die halt diese Mechanismen, die dort zum Tragen kommen, in vielen Filmen wiederentdecken. Also das ist der Horrorfilm kriegt praktisch einen pädagogischen Auftrag, was man, wenn man die manifeste Ebene der Serienkiller mördert, metzelt, blutrünstig, reihenweise Teenager, nicht versteht, aber wenn man da durchschauen kann, durch diese vordergründig spektakulären Handlungen, die halt so mit dem Spektakelkino vor allem Schockeffekte auslösen wollen, kriegt man recht konservative und auch sehr klassische Erzählungen, die im Grunde genommen so einen Bildungsauftrag mit sich führen. Star Wars in den 80ern geht weiter, The Empire Strikes Back 1980 schlägt das Imperium zurück, und jetzt sieht man auch, dass es eine klare Trilogie ist, also dass wir es mit Teilen 1 bis 3 zu tun haben, aber Lucas schon andeutet, er hätte da ja eigentlich 9 Filme vorgesehen und nicht nur drei, aber die anderen, sagte er damals schon, können da nicht drehen, weil die halt mitten im Imperium spielen, also in den urbanen Räumen, und das kann er noch nicht umsetzen, und er arbeitet sich erstmal an seiner Trilogie ab. Die entscheidenden Prägungen, sie ist die entscheidende Szene, wer wessen Vater und Sohn ist. Also das sind solche, in der Medienwissenschaft gibt es keine Spoiler, vor allem nicht für Filme, die 30 Jahre alt sind. 40. Also das ist Star Wars. Als Kulturphänomen, was wiederum inspirierend wird für unglaublich viele B- und C-Movies. die so mit Weltraumthematiken daherkommen. Eine andere wichtige Figur erscheint Indiana Jones 1981 mit der berühmten Szene mit dem Boulder. Das sind alles so Szenen, die dann in Computerspielen aufgegriffen werden. Und ob dann später Lara Croft eine Frau wird, damit sie keine Lizenzprobleme mit LucasArts bekommen, oder viele andere Spiele, oder dann Nathan Drake, der eine männliche Lara Croft wird und damit Indiana Jones wieder verblüffend ähnelt. Das sind so Figuren. Es gab natürlich Abenteuerfilme. Ich habe Ihnen ja das Abenteuergenre schon erzählt, dass es doch deutlich länger und deutlich älter ist, auch als die fantastischen Genres. Aber es gibt immer mal so Figuren, die dann auch die Zeiten überdauern. Der C- und B-Movie kriegt seine Figuren, also Conan der Barbar, auch ja so aus so einem Pulp-Fiction, also einem Pulp-Medium kommende fiktive Gestalt aus den 20ern. Der kriegt seinen Film mit dem späteren US-Senator Arnold Schwarzenegger, der damals aber Weltmeister im Bodybuilding und Mr. Universe war. Und Vorbild für viele Bodybuilder in dieser Zeit, die halt das als, also in den 80ern galt das als irgendwie erstrebenswerter Männerkörper, zumindest als ausstellungswürdiger Männerkörper. Wir haben ja mehrere solche Helden in Actionfilmen in den 80er Jahren, die vor allem aus den Bodybuilding-Studios kommen. Das ändert sich dann in den 90ern, wo dann eher normalere Männer wieder die Helden sein können. Aber die 80er Jahre sind ja nicht umsonst als einigermaßen narzisstisch und selbstbespiegelnd verschrien, weil es der Wohlstand war, so die Nachkriegszeit war überwunden, in den Industriestaaten zumindest. Und der Wohlstand war so groß, dass man von Vollzeit, also keine Umweltprobleme, mit denen man sich auseinandersetzen musste. So ein bisschen die Endzeitstimmung, dass morgen der Atomkrieg ausbrechen könnte. Und ansonsten der Wohlstand so gut verteilt war, dass jeder einen Fernseher und eine Konsole, also die meisten Leute hatten. Es gab Armut, aber nicht so viel. Und da entsteht dann so eine Selbstbespiegelung, so dieses, wie geht's mir? Und das ist mir egal, wie es den anderen geht. Und sehr viel der 80er-Jahre-Ästhetik ist dadurch geprägt, dass es so eine Kultivierung der Äußerlichkeiten gibt. Und daher passt dann so ein Conan der Barbaren, Story doesn't matter, ein Film wie ein Erdbeben, ein Mann wie ein Vulkan. Also das sind doch Slogans, die man sich nur entweder in den 80ern leisten konnte oder heute ironisch, indem man die 80er zitiert. Aber die 80er waren nicht ironisch. Das konnten die noch nicht. Und das funktioniert heute mit liebevollem Rückblick, aber das war genau so gemeint. Genauso wie er hier. Als Gegenentwurf zur Barbie, Masters of the Universe, der natürlich ganz klare Anleihen bei Conan den Barbaren hat und die Kinderzimmer, naja zumindest einige davon bevölkerte und dieses Körperbild, was der männliche Held, was den so auszeichnet und die Frauenbilder natürlich entsprechend, aber da ist ja da wirklich hier der männliche Körper, der nicht so, er ist ja nicht sexualisiert, aber doch zumindest die Mächtigkeit des Männerkörpers, die hier dargestellt wird und die 80er Jahre dann mit einer eigenen Fernsehserie begleitet, dann aber auch sang- und klanglos wieder verschwand, netterweise. Ein anderer gestellter Männerkörper ist Rambo, aber man muss sagen, 82 noch in dem Film First Blood, da ist zwar die Figur des John Rambo, aber der Film heißt auch gar nicht Rambo, The Time He's Fighting for His Life, und das ist, wenn man ihn anschaut, also Rambo ist ja so eine Ikone geworden des geistlosen Hau-drauf-Menschen, so, der benimmt sich ja wie Rambo, heißt dem, also erst schießen, dann fragen. So ist auch das Cover, so ist auch die Figur angelegt, aber im Grunde genommen ist es ein Veteran, der mit dem Vietnamkrieg nicht zurechtkommt, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, aber von so einem Bürgermeister in einer amerikanischen Kleinstadt gemobbt wird und sich also dann auch eingesperrt und wird und so, und dann der wehrt sich doch nur, der arme Kerl, das ist halt ein Elitekämpfer und der mischt da die ganze örtliche Polizei auf. Wenn man aber reinschaut, geht es wirklich um so ein Psychogramm dieser Figur, der einfach nichts anderes kann als den Dschungelkampf und überhaupt nicht weiß, wie er in der Umwelt überleben soll, die mit so einem nichts anfangen kann. Und es ist als erster Film noch, also die Figur ist noch interessant gezeichnet, das ändert sich dann in Teil 2 und 3 und 4, wo es wirklich der Rambo wird, den man heute kennt. Und dann heißt es ja auch plötzlich Rambo, der Film, aber hier heißt er noch First Blood. Und die Figur selber, es war nicht klar, dass der so eine Ikone der 80er Jahre werden wird. Tron, schon erwähnt, ist rückwirkend dann doch ein wichtiger Film gewesen, einfach als Meilenstein der Computergrafik, aber auch Thematisierung von Computerspielen. Nicht umsonst wurde ja dann vor ein paar Jahren, also ich glaube 10 Jahren oder 8 Jahren, gab es ja dann den zweiten Teil, der nicht ganz so ikonisch wird, weil er ja im Grunde genommen nur aufgegriffen hat, was der erste gelegt hat. Es ist ein merkwürdiger Film, so auf seine Erzählstruktur, ist auch interessant, weil er das Innere des Computers vor dem Cyberspace darstellt. Also das Innere des Computers, da klettern kleine Programme an diesen Kabeln hoch, weil die halt geschrumpft werden, so Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und dann werden ja auch die Menschen geschrumpft und werden zu Computerprogrammen, aber da stellte man sich halt so vor, das sind so kleine Insekten, die da in den Schaltkreisen rumwuseln, was auch immer die da machen, und dann machen die ihre Spiele. Es ist aber noch nicht so ein raumloser Raum, wie das der Cyberspace werden wird, so mit Virtual Reality, wo der Geist hochgeladen wird, der Körper aber draußen bleibt. Damit die Menschen hier in den Computer kommen, muss auch der ganze Körper eingescannt werden. Also das ist voll materiell, was da stattfindet, und wird sich eigentlich erst 84 mit William Gibsons Cyberspace, also der Necromancer-Trilogie, wandeln, so die Vorstellung, dass der Computer ein Ort des Geistes ist und eben keinen Körper braucht, und Tron ist auf so einem Übergangsort. Wer das Cyberpunk als Genre sehr stark visuell prägen wird, ist Ridley Scott, der nicht nur Alien gemacht hat, sondern 82 dann auch noch den Blade Runner als Film von einem Polizisten, der Replikanten jagt, also Androiden, die aussehen wie Menschen, aber in Wahrheit Kunstwesen sind. So, und das in so einem Los Angeles, in dem es eine klare Schichtung zwischen unten, also unten das verdreckte, kriminelle und sozial heruntergekommene, und oben, in dem die Reichen und die Schönen wohnen, was wir als Bild schon aus Metropolis kennen, also von Fritz Lang, und ja jetzt, also dass unten irgendwie das Schäbige und oben das Tolle ist, ist ja biblisch gesehen jetzt doch nicht so neu, wird aber hier in so eine Zukunftsvision übertragen, dass die Welt beherrscht wird von Großkonzernen, Politiker wenig Einfluss haben und im Wesentlichen entscheiden die Konzerne mit ihrer Macht, was sich durchsetzt. Also wir bewegen uns ja in vielerlei Hinsicht in so eine Welt eher als in die Welt von Star Trek oder Star Wars sowieso nicht, also in so einer utopischen, in so einem utopischen Entwurf, und das mit der Postapokalypse als Drohung, also wenn ihr so weitermacht, dann knallt alles und diese Städte verkommen. Auch das ist immer mal am Horizont, in den 80ern sowieso, aber so, das ist netterweise rückwirkend, ist das das realistischere Zukunftsszenario als viele andere der Science-Fiction-Filme, zumal das Science in dieser Fiktion nicht so stark ausgestellt wird. Klar, es gibt künstliche Menschen als Replikanten, aber ansonsten ist es eher wieder ein Gesellschaftsmodell, was gezeigt wird. Ein ganz anderes Modell macht Steven Spielberg mit E.T. 1982, in dem, und das ist interessant, nachdem die Aliens ja in den 50er Jahren gekommen sind, um Amerika vor allem zu erobern vom roten Planeten, und das Alienhafte auch immer das Bedrohliche war, nachdem im Horrorfilm so viele fremde Wesen gekommen sind, um die Menschen zu bedrohen, taucht in Spielbergs Film, also schon Ende der 70er, in der unheimlichen Begegnung der dritten Art, sind sie zumindest nicht feindlich, man weiß nicht genau, was sie wollen, aber der Kontakt, der ergibt sich ja erst ganz am Ende. E.T. fängt mit dem Kontakt an. Da kommt so ein Botaniker von einem anderen Planeten und verirrt sich oder wird aufgrund eines Irrtums zurückgelassen, weil die Besatzung aufbrechen musste, bevor sie entdeckt wird. Ein kleiner Junge trifft ihn, also so der Junge, der Steven Spielberg ja geblieben ist in seiner Filmwelt. So, und mit dem erlebt der jede Menge Abenteuer. Und diese ikonische Szene, weil der E.T., der kann halt begrenzt die Schwerkraft aufheben, fliegen sie vor dem Vollmond entlang. Das ist so eine Szene, die ist ja tausendfach kopiert, aber immer wenn sie ein Fahrrad oder ein Motorrad oder ein Fahrzeug vor einem Vollmond sehen, zitiert das E.T. Und das war die Stärke von Spielberg, dass er solche Bilder schaffen konnte in anrührenden Geschichten. Das war ein Wahnsinnserfolg, E.T. Der funktioniert heute noch als Film gut, aber das Außerirdische, das konnten sich die 80er leisten. Da war der Wohlstand so groß, dass man bereit war zu teilen. Wenn da was Fremdes kommt, was Außerirdisches, ein Alien, dann konnte man genügend Ressourcen, hatte man, um zu sagen, nimm doch auch was, nimm dir die Pflanzen, hier hast du ein paar Schokobonbons, und ansonsten ist das alles ein großes Missverständnis. Das ändert sich erst 10 Jahre später wieder, und was heißt ändert sich, es kippt wieder um, und heute sind Aliens ja also ganz klare Bedrohung, die wollen unsere Sachen. Und da müssen wir unsere Erde gegen verteidigen. Und dann ahnen Sie schon, das habe ich ja auch schon erwähnt, das Alien ist ja eine Chiffre für das Fremde. Und je schlechter es in der Vorstellung einer Gesellschaft geht, also je knapper die Ressourcen oder je größer die Zukunftsangst, desto mehr stört das Fremde. Weil das ja zusätzlich noch Ressourcen haben will und man weiß gar nicht wie viel, und es wie Heuschrecken kommen sie, um uns irgendwie abzufressen. wie das dann in Independence Day der Fall sein wird. Und da tritt man E.T. dann auch gehörig in den Arsch, so wird es gesagt, um ihn von der Erde zu vertreiben. Und das ist im Kino, wird vorweggenommen, was eine gesellschaftliche Einstellung gegenüber dem Alien ist. Das ist vielleicht das Nette an dem E.T. als Symbol für die 80er Jahre. So, dann noch abschließend ein paar Bemerkungen zur Computer- und Videospielgeschichte, aber vieles davon machen wir ja in der Geschichtsvorlesung. Vielleicht wichtig die dispositiven Strukturen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich diese verschiedenen Computerspiel-Hardware auch als Dispositive bezeichne, weil Dispositive nicht einfach nur ein technisches Arrangement sind, sondern sehr viel mehr mit Menschen machen, die sich ihr aussetzen, unabhängig davon, was die da spielen. Aber die Tatsache, dass wir es am Wohnzimmerfernseher anschließen, das sortiert einfach Familienzeiten und Strukturen um. Wer darf wann an diesen Fernseher? Das sorgt aber auch dafür, dass die Spiele potenziell familientauglich sind, weil man weiß, die werden ja auch im Familiensetting gespielt. Konsolen waren das auch schon in der ersten Generation. Lange Spielzeiten sind möglich, viel mehr als an der Arcade. Aber also die Arcade, die will ja möglichst kurze Spielzeiten, damit sie wieder Geld einwerfen. In der Konsole, man will, dass sie das Spiel kaufen und lange Zeit damit haben. Aber in Konsolen der zweiten Generation können wir noch nicht speichern. Das heißt, letztlich können sie nur so lange spielen, wie diese Konsole läuft. Wenn sie sie ausschalten, ist alles verloren. Es gibt keine Möglichkeit, den Weltzustand irgendwo hinzuspeichern, weil das die Konsolen nicht vorsehen. Es imitiert damit die Arcade. Und das wird bis in die 90er, dass Konsolen immer so dieses Gefühl haben, boah, wenn wir einmal so toll sind wie diese Arcade-Automaten, dann ist der Spieler eigentlich zufrieden. Das macht man aber auch auf ludischer Sicht, also kurze Spielzeiten, sehr schwere Level, also alles, was Spieler eigentlich überfordert, weil es um die Imitation des anderen Dispositivs geht. Es zersplittert, der Markt zersplittert sich durch viele Konsolen. Das hatten wir schon in der ersten Generation mit diesen vielen Pong-Automaten. Das sorgt dann dafür, dass der Markt sich konsolidiert und viele pleite gehen. Haben wir hier auch. Wobei die Atari, die Sie hier sehen, VCS 2600 dann doch der Marktführer werden wird. Sie haben Cartridges. Im Gegensatz zur ersten Generation, wo die Spiele fest auf der Konsole waren, haben Sie bei der zweiten Generation die Möglichkeit, Spiele zu kaufen und reinzustecken. Und damit gibt es eine neue Industrie, nämlich die Spiele-Software-Industrie. Das ist nicht identisch wie die Konsolenindustrie. Man kann plötzlich eine Firma gründen, die nur Spiele schreibt und nicht gleichzeitig auch noch ein Abspielgerät dazu vertreiben muss. Dadurch entsteht ein großer Markt von solchen Anbietern und es führt dazu, dass es kaum Qualitätskontrollen gibt, viel zu wenig. Also die Spiele, die rauskommen, sind grottenschlecht im Vergleich zu dem, was man machen könnte, weil die Entwicklungszeiten kurz sind und man ja auch nicht damit rechnet, dass das irgendwie sehr nachhaltig ist. Das sorgt allerdings auch dafür, dass der Konsolenmarkt sich 82 ja dann selber in die Luft sprengt, weil die Spiele zu schlecht sind und weil die Homecomputer viel interessantere Alternativen sind. Und was Sie hier sehen, das ist auch noch interessant, weil Sie ab 77, wo diese VCS, also Video Computer System 2600 rauskommt, schauen Sie sich die Spiele an. Air Sea Battle, also so Luft-Seekampf. Basic Math, ein Lernspiel, weil dann haben die Eltern einen Grund, das zu kaufen, weil man damit ja auch Mathe lernen kann. Blackjack, ein Kartenspiel. Combat, so ein Kriegsspiel. Indy 500 ist, glaube ich, ein Rennspiel. Starship ist tatsächlich ein Weltraumschießspiel, so wie in Space Wars. Street Racer, Surround ist so ein Puzzle, so müssen Sie jemanden umkringeln. Video Olympics, also mehrere Varianten des Spiels Pong. Breakout, Skydiver, Adventure, Basic Programming, Video Chess. Was haben diese Spiele gemeinsam? Nicht fantastisch. Die sind alles entweder Adaptionen von Brett- oder Kartenspielen, so wie Chess oder Blackjack. Oder es sind so, naja, realistische Szenarien, so Kriegsspiel oder ein Wettrennen, ein Luftkampf, Sport, Olympik oder jetzt in dem Fall Tennis spielen, Fallschirmspringen etc. Das ist alles sehr bodenständig. So wie Computerspiele in der Zeit ja im Grunde genommen also erstmal gar nicht sich als wir machen ein Science-Fiction- oder Fantasy-Spiel, sondern wir machen so ein Spiel, so ein Unterhaltungsspiel. Und die Fantasie war in dem Fall doch sehr beschränkt auf andere Spielwelten, also Sportspiele oder Karten- oder Casino-Spiele oder Kriegsspiele, wenn Sie so, wie man aus Brettspielen kennt, so Kriegsszenarien. Das ändert sich dann mit Space Invaders, habe ich ja schon erwähnt. Space Invaders ist deswegen so immens bedeutungsvoll, weil es die Science Fiction und diese Alien-Angriffe, die Tentakelmonster aus Krieg der Welten, dieses Star Wars-Setting, das da mit Laserkämpfern, Lasergeschützen gegeneinander gekämpft wird, aufgreift und populär macht. Und seitdem sind Computerspiele im Schwerpunkt in den fantastischen Unterhaltungsmedien so weit verbreitet. Hier haben wir Spiele, die schon gesehen haben, Space Invaders, Pac-Man Adventure, Activision mit dem Jump-and-Run-Plattform-Game Pitfall, David Crane, der sich von Atari lossagt, weil Atari ja nicht die Arbeitsbedingungen bietet, die er sich vorstellt, insbesondere was Nennung der Game-Designer angeht, und sich mit Activision selbstständig macht und mit Pitfall halt dann auch so ein Riesenerfolg landet. Ende der 70er, also ab 79 geht der los. Philips lizenziert die Magnavox Odyssey, also diese erste Spielekonsole von 1972, die wird auch in den 70ern und den 80ern natürlich weiterentwickelt und ist als Konkurrenz zur VCS mit dem sogenannten Philips G7000 am Start, wie Sie sehen, mit einer Tastatur, was allerdings von den Spielen kaum benutzt wird. Man braucht keine Buchstaben, die man eintippt. Interton VC4, also hier sehen Sie, das ist ein deutsches Produkt, also auch die versuchen es mal mit einer Konsole. Sie sehen auch die Controller mit vielen Tasten, die an so Telefontasten erinnern. Man weiß aber auch nicht, auch da gibt es kaum Spiele, die das nutzen, weil die meisten Spiele doch nur den Joystick brauchten. Mattel hat mit dem Intellivision einen Achtungserfolg auf dem Konsolenmarkt der zweiten Generation, also da gibt es verhältnismäßig viele Spiele. Auch das merkt man früh, dass Konsolen sich vor allem über Spiele verkaufen und nicht über fancy Technology oder tolle Controller. Sie sehen hier ne, Tron da unten und verschiedene andere Arcade-Spiele, die imitiert werden. Ich bin gleich fertig für heute. Die Handhelds gibt es als Single-Player-Gerät, also ein Gerät ist ein Spiel. Simon ist ja ganz bekannt, von Milton Bradley rausgegeben, von Ruff Baer, der auch die Brown Box, also den Vorläufer der Magnavox, erfunden hat, ist dieses Spiel. Also da gibt es so Tonfolgen, Tonfarbfolgen, Sie müssen das dann nachdrücken, ist so ein Gedächtnisspiel. Den Merlin von Parker, in dem Sie, glaube ich, 9 verschiedene Spiele haben können. Tic-Tac-Toe, auch so ein Puzzlespiel. Also sind alles so Versuche, tragbare elektronische Spielzeuge zu vermarkten, die zumindest erfolgreich sind. Den Microvision habe ich Ihnen schon vorgestellt, nee, ich glaube nicht, Microvision nicht, aber ich habe Ihnen schon vorgestellt, hier haben Sie nämlich Cartridges, also hier können Sie dann, sowieso der Gameboy der 80er, der sich nicht sehr gut verkauft wegen kurzer Batterielaufzeiten, da gibt es so ein paar grundlegende Spiele, die Sie auch woanders her kennen. Nintendo hat sich ja schon im Arcade-Markt versucht, mit mäßigem Erfolg, und gibt diese Game & Watch raus, die kennen die Figur noch, weil die in Smash Brothers auftaucht. Auch als Hintergrund, das sind auch so ein Gerät ist ein Spiel, was mit Liquid Crystal Displays, mit LCD-Displays, so kleine Geschicklichkeitsspiele. Sie müssen den Jongleur immer nach links und rechts bewegen, dass er die Bälle in der Luft hält, oder Sie müssen den Taucher dazu bringen, dass er diese Schätze da sammelt, ohne von dem Oktopus erwischt zu werden. Also im Grunde genommen, Sie haben ja nur als Controller links und rechts und können dann halt mal so einfache Bewegungen ausführen, ist ganz unterhaltsam. Ist nicht wirklich nachhaltig, weil es zu teuer für das kurze Spielerleben ist, aber es gibt ja auch kaum Alternativen. So, an der Stelle mache ich Schluss. Wir machen nächstes Mal weiter mit Arcade-Dispositiven und schauen uns dann noch die restliche Computerspielgeschichte bis 82 an. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Donnerstag, die Vorlesung fällt aus, weil ich da auf dem Seminar bin, also die Geschichtsvorlesung. Wir sehen uns spätestens nächsten Dienstag wieder. Das ist auch, glaube ich, auf der Webseite vermerkt. Ich schreibe es aber nochmal auf, Sie gucken gerade so fassungslos. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder zur Vorlesung hier weiterhin. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bis zur nächsten Woche.